Karriereluft, der Podcast des WUZBP Career Center. Alles rund um Job und Karriere mit einem WU-Studium.
Wir alle kennen das. Wir sind in einem Bewerbungsprozess, wir gehen zu einem Bewerbungsinterview und dann kommt die Frage aller Fragen. Wie viel möchten Sie verdienen? Da kann man manchmal schon ein bisschen nervös werden, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass heute ZBP-Geschäftsführerin Ursula Axmann bei mir zu Gast ist. Hallo Uschi.
Hallo.
Wir werden uns nämlich heute über die Gehaltsfrage unterhalten. Gleich vorweg, ich habe ein bisschen jetzt mich zur Vorbereitung ein bisschen durchgelesen, auch diverse Stellenangebote noch einmal gescreent. Und man liest ja wahnsinnig viele Begriffe, die zu diesem Thema passen. Also da haben wir klassisch einmal Gehalt, wir haben Lohn, es gibt Prämien, es gibt Boni, es gibt Variabel, es gibt Fix, es gibt kollektivvertragliches Gehalt. Magst du ganz kurz einmal das Einmaleins der Gehaltsfachbegriffe durchgehen?
Gerne, gerne. Da gibt es natürlich viele Bereiche, wie du schon angesprochen hast. Ich würde mal ganz basic beginnen, weil wir immer wieder feststellen, dass es zu Verwirrung kommt bezüglich der Brutto-Netto-Frage. Das ist schon einmal das erste Thema. Das heißt, wenn ich in ein Gehaltsgespräch hineingehe oder Gehaltsangaben in Stellenanzeigen drinnen stehen, ist das immer Brutto. Da darf ich an unsere Hörer gleich den ersten Tipp damit verbinden. Mhm. Bitte nicht über Nettogehälter reden in Gehaltsverhandlungen. Es wird immer über Brutto gesprochen. Das ist einmal so eine Schlüsselfrage. Das zweite wichtige Argument, du hast anfangs schon erwähnt, man soll sich vorbereiten auf Gehaltsgespräche, ist die Frage, sprechen wir über Monats- oder Jahresgehälter? Man ist in einem Bewerbungsgespräch eh angespannt und gerade die Gehaltsfrage ist normalerweise keine, auf die man sich freut. Ist für beide Seiten irgendwo eine Frage, ja, die einfach schwierig zu beantworten ist. Und wenn man sich vorstellt, man bereitet sich auf ein Monatsgehalt vor und da spricht das Gegenüber ein Jahresgehältern und dann muss man erst zum Umrechnen beginnen, kann das schon einmal zusätzlich stressig werden. Das heißt, ich würde empfehlen, beides vorzubereiten. Mhm. Und falls uns jetzt jemand zuhört, der nicht mit dem österreichischen Gehaltssystem im Detail vertraut ist, Sie wissen, wir haben zum Beispiel auch sehr viele Studierende aus Deutschland hier. Wenn wir in Österreich von Monatsgehältern sprechen, dann rechnen wir mal 14, nicht mal 12. Das heißt, um ein Jahresgehalt für Österreich zu errechnen, bitte das Monatsgehalt mit 14 multiplizieren. Okay. Das ist in den Kollektivverträgen in Österreich so geregelt, in fast allen Kollektivverträgen, nur damit man die Dimensionen richtig verstehen und erkennen kann. Da sind wir gleich beim nächsten Stichwort Kollektivvertrag.
Ja, genau, genau, ja.
Kollektivvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wo je nach Branche, ich erkläre es jetzt ganz, ganz, ganz grob, sonst geht man da noch Stunden drüber
philosophieren. Einen eigenen Podcast
machen. Ja. Also im Kollektivvertrag sind für unterschiedliche Branchen und innerhalb dieser Branchen wiederum für unterschiedliche Einsatzbereiche Mindestgehälter definiert. Ja. Das wird vereinbart zwischen den Arbeitgebervertretern und Gewerkschaften. Geht im Moment eh in den Medien auf und ab, dieses Thema, eigentlich das ganze Jahr durch. Ja. Hat diese Branche wieder Kollektivvertragsverhandlungen, dann hat die nächste will ja welche. Und da kann man nachschauen, was das Mindestgehalt entsprechend der Einstufung ist. Das heißt, das ist einmal so ein erstes Indiz, aber wenn man nicht genau abschätzen kann, wie viel soll ich denn verlangen in einem Bewerbungsgespräch, wäre der Blick auf einen Kollektivvertrag oder in einen Kollektivvertrag einmal ein guter, um einmal zu sehen, in welchem Bereich sich die Gehälter in einzelnen Branchen bewegen.
Das kollektivvertragliche Gehalt wird doch eigentlich auch in den Stelleninseraten angegeben,
ja,
oder?
Ja, also ist in Österreich verpflichtend, eine Gehaltsangabe in Stelleninseraten zu machen. In der Regel geben Unternehmen das kollektivvertragliche Gehalt an. Das kann auch anders sein. Das können sich die Unternehmen aussuchen. Aber das ist auch schon einmal ein Indiz, wo man sieht, okay, dass wenn KV-Gehalt dabei steht, dann ist das Mindestgehalt. Drunter darf es auf keinen Fall sein. Ich sage mal, nach oben hin ist alles offen.
Nach oben hin ist alles offen. Das ist ja das Spannende.
Absolut.
Aber uns nochmal zusammenzufassen, das heißt, wir gehen in Bruttogehälter.
Ja.
Wie finde ich das heraus, was so ein Bruttogehalt oder ein Nettogehalt ist? Weil meistens will man ja selber mit dem Nettowert rechnen.
Genau.
Weil das ist das, was am Schluss rauskommt.
Das, was man selbst aufs Konto bekommt.
Genau.
Ja, ist das Nettogehalt. Da gibt es diverse Gehaltsrechner im Netz.
Okay.
Also da kann man sich
umrechnen.
Findet man ganz, ganz, ganz schnell. Das kann man sich umrechnen. Das heißt, da gibt man dann das Bruttogehalt ein und die Rechner berechnen dann unten, wie hoch das Nettogehalt ist. Das ist unterschiedlich, nachdem es natürlich verschiedenste Situationen und Konstellationen gibt. Davon hängt auch das Nettogehalt ab. Es hängt auch von der familiären Situation ab und so weiter. Also darum geht man nicht mit einem Nettogehalt in eine Gehaltsverhandlung, weil die Firma weiß ja nicht, was am Ende dann rauskommt.
Okay, gut. Das heißt, das ist schon mal ein guter Tipp zur Vorbereitung, dass man sich das Bruttogehalt anschaut. Vorher habe ich auch noch erwähnt, es gibt dann so fixe und variable Bestandteile, Prämien.
Ja.
Wie funktioniert das oder wie schaut das in einer Gehaltsverhandlung aus?
Das ist in unterschiedlichen Branchen oder für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche auch wieder verschieden geregelt. Also, ich würde jetzt einmal sagen, die meisten WU-Absolventen und Absolventinnen und Studierende kriegen ein fixes Gehalt. Mhm. Es gibt aber auch variable Bestandteile. Also fixes Gehalt heißt, das bekomme ich pro Monat fix. Variables Gehalt heißt, es wird auf irgendeinen Leistungsbestandteil Bezug genommen und daraus errechnet sich dann zum Beispiel eine Prämie. Also sagen wir Beispiel Sales. Ich habe einen Job im Sales. Dann kann es sein, dass ein Teil meines Gehalts von dem Umsatz, den ich mit meinen Kunden erziele, abhängig ist und das ist dann der variable Bestandteil.
Ah, okay, das heißt, das hängt dann auch an gewisse Ziele vielleicht.
Genau.
Okay. Aber Einstiegspositionen für WU-Studierende sind wahrscheinlich in der Regel dann eher
mit sind zum Großteil Fixgehälter, ja.
Okay, jetzt haben wir da ein bisschen einmal über das Geld und über das Monetäre gesprochen. Ja. Es gibt ja aber auch noch andere Bestandteile, die man eigentlich zu so einem Gehaltspackage dazu zählen sollte. Was fällt denn da darunter?
Ja, da gibt es sehr viele. Beliebt sind natürlich Prämien. Das heißt, Prämien im Unterschied zu variablen Gehaltsbestandteilen sind einmalige Zahlungen für was auch immer. Das können Prämien sein, weil man 5 Jahre, 10 Jahre, 25 Jahre in einem Unternehmen ist oder weil der Unternehmenserfolg insgesamt gut ist. Also Prämien können verschiedene Mäntelchen haben. Das ist ein sehr beliebter zusätzlicher Gehaltsbestandteil. Dann gibt es so Dinge wie Fahrkostenzuschuss, also vielleicht eine U-Bahn-Karte hier in Wien oder ein Klimaticket oder einfach Unterstützung, was den Transport betrifft, im Sinn eines Abstellplatzes für das Fahrrad oder eines Garagenplatzes. Also das ist so ein Bereich an Möglichkeiten, an möglichen Zusatzbenefits, betriebliche Altersvorsorge. Zusätzliche Urlaubstage ist auch sehr beliebt. Gute öffentliche Anbindung ist auch ein Benefit, das man in seine Überlegungen mit einbeziehen könnte. Dann ganz populär sind auch wieder immer wieder Ermäßigungen fürs Essenseinkauf oder für Essen in einem Restaurant. Manche Unternehmen vergeben hier täglich Gutscheine mit geringen Beträgen, die aber doch in Summe dann wieder einiges ausmachen. Also das wäre so ein beliebtes Fringe-Benefit. Kostenlose Snacks, Getränke, Obst im Büro. Also da gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und dabei sollte man nicht übersehen, dass man die natürlich zum Gehalt dazu zählen soll für sich, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich mir mein U-Bahn-Ticket selbst kaufen muss und mein Netto-Gehalt dafür ausgeben muss, ob ich mir meinen Kaffee im Büro selbst kaufen muss oder das Obst oder den Parkplatz selbst zahlen muss. Das macht natürlich aufs gesamte Gehalt berechnet schon einen Unterschied aus.
Ja, und auch wahrscheinlich Flexibilität könnte man wahrscheinlich da auch dazu zählen, oder?
Ja, natürlich, flexible Arbeitszeiten sind ein Benefit, den man jetzt nicht unbedingt monetär so einfach berechnen kann oder bewerten kann. Ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, Flexibilität im Sinn von Gleitzeit, im Sinn von Homeoffice. Ich habe jetzt gezögert, das überhaupt zu den Fringe Benefits noch zu zählen, weil es jetzt einmal, sagen wir, in dem Segment, wo wir uns bewegen, ja doch schon fast üblich geworden ist.
Ja.
Und es schon eher fast auffällt, wenn ein Unternehmen diese Optionen nicht anbietet.
Das stimmt, ja. Aber manche machen es vielleicht mehr, ja, manche weniger. Ja. Mhm. Ich glaube, es geht ja alles in allem darum, dass man sich dann sehr wohl fühlt mit dem, was man vom Unternehmen summa summarum bekommt.
Genau, ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Man sollte nicht nur rein das Gehalt sehen, das man vereinbart, sondern das Rundherum ist ja auch viel wichtiger.
Ja.
Wir wissen aus der Motivationsforschung, dass nicht nur das Gehalt einen Job glücklich macht, sondern vor allem auch die Organisationsstruktur des Unternehmens, das ganze Umfeld, der Sinn der Tätigkeit. Also das sind dann die Kerndinge, die wirklich entscheiden, ob man einen Job gerne macht oder nicht.
Ja. Das heißt, diese ganzen Aspekte sollte man dann bei dieser Gehaltsfrage, bei der wesentlichen, mit was möchten Sie verdienen, berücksichtigen. Ja. Aber natürlich, sie kommt ja irgendwann einmal.
Ja.
Also sie, irgendwann einmal im Bewerbungsprozess, ja, kommt dann, dass man wirklich auch über Zahlen spricht.
Ja.
Und deshalb haben wir oder hast du Erhebungen, wie viel WU-Studierende, Einsteigerinnen, Berufseinsteigerinnen, ja, mit einem WU-Abschluss so in etwa verdienen?
Ja.
Ich bin gespannt.
Sollen wir die Katze aus dem Sack lassen?
Bitte, unbedingt. Ich glaube, es wird alle interessieren.
Ja, es ist eine einfache Frage mit einer super komplexen Antwort.
Okay.
Wenn die Welt so einfach wäre, dass man sagen könnte, das ist das Durchschnittsgehalt, wenn du das verdienst, bist du super unterwegs, wenn es weniger ist, hast du was falsch gemacht. Diese Antwort gibt es leider nicht. Mhm. Was ich anbieten kann, wären Durchschnittswerte bzw. Mediane. Das heißt, wir wissen aus den tatsächlichen Gehältern der WU-Absolventen, wie viel sie zum Beispiel 6 Monate nach Abschluss des Bachelor- oder Masterstudiums verdienen. Da liegt bei Bachelor-Studierenden der Median bei 2.600 Euro brutto pro Monat.
Mhm.
Bei Master-Absolventinnen liegt der zwischen 2.820 und 3.440 pro Monat.
Mhm.
Das sind gefährliche Zahlen, sagen wir es einmal so. Wenn man das jetzt natürlich das Erste, was man tut, ist mit dem eigenen Gehalt vergleichen und sagen, okay, bin ich gut unterwegs, bin ich nicht gut unterwegs. Mhm. Das ist ein Median. Mhm. Eigentlich wissen wir alle, was ein Median ist. Ich sage es trotzdem noch einmal dazu. Die Hälfte verdient weniger, die Hälfte verdient mehr. Also das ist wirklich eine ganz grobe Orientierung. Wir wissen zum Beispiel auch, wie sich diese Zahlen weiterentwickeln. Also ein Bachelor mit einem WU-Studium verdient zum Beispiel nach 3 Jahren im Median 3.200 Euro pro Monat. Master nach 3 Jahren zwischen 3.100 und 4.200 sind wiederum die Medianen, die davon abhängen, in welcher Branche man tätig ist, welche Funktion man hat. Also es ist wahnsinnig schwierig, hier irgendwo eine eindeutigere Richtlinie zu geben. Das hängt immer davon ab, wie viel selbst man an Erfahrung schon mitbringt, wie der Job ausschaut. Also
auch wahrscheinlich
ganz, ganz schwierig. Kann wirklich nur eine ganz grobe Orientierung sein.
Ich denke mir auch, je nach Unternehmensstruktur wird es wahrscheinlich Unterschiede geben. Also ob das jetzt ein Konzern ist, bis hin zu vielleicht einem Startup oder einer NGO, da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben.
Ja, und die sind groß. Also das sagte der Median aus. Es sind ganz viele drüber und ganz viele drunter.
Mhm.
Vielleicht so als Vergleich könnte man noch nehmen, wie das Durchschnittsgehalt in Österreich generell ist, quer über alle Branchen und über alle Funktionsbereiche hinweg, damit man da vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl dafür entwickelt. Nachdem das so viele Zahlen sind, muss ich da jetzt selbst nachblättern, damit ich keine falschen Informationen weitergebe. Ich beziehe mich hier zum Beispiel auf einen Gehaltsreport für das Jahr 2023, natürlich für das letzte abgeschlossene Jahr. Da kommt raus, dass man in alle Österreicher, die Vollzeit arbeiten, in Österreich ihr Einkommen generieren, verdienen im Durchschnitt, wirklich Durchschnitt, 50.633 Euro brutto pro Jahr.
Pro Jahr?
Pro Jahr, ich weiß, wir springen da jetzt auch hin und her. Die oberen 25%, also die 25% in Österreich, die am besten verdienen, haben im Median ein Einkommen von 66.333.
Ja,
und Gehaltsexperten sagen so, naja, wenn es einem in Österreich wirklich gut geht und man zu den Top 10% der Verdiener gehört, dann kriegt man so über 100.000 brutto im Jahr. Mhm. Aber da ist natürlich nicht gleich nach dem Studium, sondern das ist eigentlich so österreichweit über alle verteilt. Also so die Top 10% liegen so ab 100.000 im Jahr. Vielleicht hilft das ein bisschen zur Orientierung,
ja.
Um einzustufen, wohin man auch möchte,
wohin man
gehaltlich möchte. Ja. Bitte wirklich hier vorsichtig, das Geld ist nicht allein der Faktor, der glücklich macht.
Nein, und vor allem, wie wir eben auch vorher schon gesagt haben, es gibt genug andere Sachen, die auch noch so eine große Rolle spielen, ja. Abgesehen vom wohl wichtigsten, der Sinnstiftung in einem Job. Über die reden wir heute gar nicht, weil das wäre wieder eine neue Podcast-Folge. Ja. Aber eben am Klimaticket, Zuschüsse, es gibt so viel, was da noch dazu kommt. Ja. Wie sieht es aus? Das ist ja auch gerade für WU-Studierende sehr interessant. Gibt es auch Richtwerte für ein Praktikum oder für studienbegleitende Jobs? Ich weiß, wir veröffentlichen zum Beispiel keine Praktika, die nicht entgeltlich bezahlt werden.
Genau, ja. Das ist auch wieder eine ähnlich schwierige Frage. Also es gibt die Jobs für 0 Euro, Volontariate, die auch oft Sinn machen, aber da wird halt dann nichts bezahlt. Mhm. Wenn wir die Praktika anschauen, irgendwie, kürzlich hat mir ein Student erzählt, der hat in London bei einer Investmentbank ein Praktikum gemacht. Aber das ist wirklich schon top of the top. Der hat 5.000 Euro im Monat gekriegt für das Praktikum, wirklich ein Praktikum. Da muss man natürlich sofort wieder überlegen, wie viel kostet Wohnen in London, wie viel kostet Leben in London. Also dann relativiert sich diese Zahl gleich wieder. Aber wenn man so die Stellenangebote anschaut, die auf der ZBB-Website veröffentlicht werden, und das sind ja doch viele hundert pro Jahr, liegt das so um den Dreh herum um die 2.000 Euro plus minus 400 Euro, würde ich einmal sagen. Also so in dem Bereich.
Um einen Richtwert zu bekommen.
Ja, wirklich wiederum ein grober Richtwert. Und gerade bei einem Praktikum soll es ja nicht nur ums Geld gehen. Natürlich ist das Geld auch ein wichtiger Faktor, aber da geht es ja viel mehr ums Lernen, um feststellen zu können, macht mir dieser Job Spaß, fühle ich mich in dem Unternehmen wohl, das sollte hier im Mittelpunkt stehen.
Ein anderes wichtiges Thema, über das ich auch noch mal gerne reden möchte, ist der Gender Pay Gap, also der Unterschied in den Gehältern zwischen den Geschlechtern.
Ja.
Gibt es diesen Gender Pay Gap noch?
Ja, den gibt es leider.
Okay.
Wobei, man muss dazu sagen, wiederum in unserem Segment, also wir sprechen hier von WU-Studierenden bzw. Absolventen und Absolventinnen dann, ist der viel geringer als im österreichweiten Schnitt ist.
Das ist immerhin schon erfreulich.
Ja, da hat sich auch wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Also da ist der Gender Pay Gap schmäler als für andere Berufsgruppen. Er ist noch da, aber es wird auch immer weniger. Also ich bin schon lange im ZBB und wir schauen uns diese Zahlen jedes Jahr an. Und ich würde mal sagen, diese Lücke schmilzt.
Wirklich?
Ja, es gibt ja da verschiedenste Ansätze, je nachdem, ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gehört haben, wo man sagt, ja, Frauen arbeiten bis zum Stichtag XY kostenlos, und wenn man es mit dem Einkommen von Männern...
Das ist der Equal Pay Day.
Der Equal Pay Day. Da gibt es die eine Variante, wo der im Frühjahr festgelegt wird, andere legen den im Herbst fest und sagen, ab Herbst bekommen dann Frauen nichts mehr bezahlt. Und wenn man sich das genau anschaut, bleiben wir mal bei der Frühjahrsvariante. Ja. Also dieser Tag war heuer am 14. Februar, also wir sprechen von 2024.
Ja.
Und ich habe mal ältere Zahlen herausgesucht. 2009 war der am 16. April.
Wirklich?
Das heißt, das sind 2 Monate quasi, die wegschmelzen, wo diese Lücke zwischen Männer- und Fraueneinkommen geringer wird.
Ja.
Also das heißt, die Hoffnung besteht, jetzt sind wir schon am 14. Februar,
dass wir bald dann...
Dass wenn wir noch einmal 15, 20, 30 Jahre drauflegen, dass man dann wirklich auf gleich ist.
Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Ja. Ist das jetzt aber der Allgemeine oder der für WU-Studierende?
Das ist der Allgemeine.
Der Allgemeine,
der WU-Studierende ist relativ gering, hängt auch wiederum vom Einsatzbereich und vom Funktionsbereich an. Es ist ein Unterschied, ob man im öffentlichen Dienst ist. Da gibt's wiederum, also kann ich jetzt keinen Gap benennen oder keinen Stichtag für WU-Studierende und Absolventinnen, weil es wiederum vom Bereich her abhängt. Aber er ist viel kleiner als man.
Aber das ist doch eine sehr, sehr schöne Nachricht.
Ja, definitiv.
Und macht Mut, dass man hier noch mal mehr...
Und gibt vor allem hoffentlich den jungen Damen Mut, einfach selbstbewusst in die Gehaltsverhandlungen hineinzugehen. da keine Scheu zu haben und zu sagen, vorzulegen, was man hat, was man kann, was man schon geleistet hat und entsprechendes Geld zu verlangen. Da gibt es keinen Grund für Schüchternheit.
Da machst du gleich eine sehr, sehr gute Überleitung, weil gehen wir mal kurz zur Bewerbungssituation. Mhm. Ja? Wie kann ich denn jetzt eigentlich einschätzen, was ich wert bin, was ich verlangen kann für diese Position?
Vielleicht, was meine Leistung wert ist, formulieren wir es so.
Du hast absolut recht, natürlich.
Das Entschuldige, stimmt. Dass ich da gleich rein argumentieren möchte, aber man definiert sich ja nicht übers Geld, sondern
ja, ist richtig,
ist, ja, ja. Ist ja die Leistung, um ja. die es da geht, die man im Unternehmen anbietet.
Ja.
Ja, wie beginnt man? Man beginnt, wie vorher schon erwähnt, vielleicht einmal nachzuschauen, was steht denn im Stelleninserat drinnen, was wird da für ein Gehalt angeboten, dann kann man mal vergleichen. Ich meine, ein guter Tipp ist natürlich, immer im Bekanntenkreis herumzufragen, wobei oben ein Österreicher ehrliche Antwort
das ist die bekommt, andere Frage.
Stelle ich in Frage, weil ja. wir wissen das ja auch aus sehr vielen Befragungen, wo Leute befragt werden, wie viel sie verdienen. Da gibt es einen leichten Hang zur Übertreibung. Also von solchen Dingen sollte man sich nicht blenden lassen. Man kann zum Beispiel ins Career Center gehen. Wir wissen, wo die Mediane der Einkommen der einzelnen Masterprogramme an der WU zum Beispiel liegen, wo aber auch beim Berufseinstieg in welchen Branchen die Gehälter wo liegen. Das sind natürlich immer nur Orientierungswerte, weil sehr stark von den eigenen Kompetenzen und der eigenen Erfahrung auch abhängt. Mhm. Aber das wäre so eine weitere Möglichkeit, da eine Annäherung zu gewinnen. Mhm. Man kann durchaus in Bewerbungsgesprächen auch nach Gehaltsbändern, sehr viele Unternehmen haben ja Gehaltsbänder innerhalb denen sie arbeiten, mal nachfragen, wo diese Bandbreite liegt und dann vorher gut überlegen, warum man glaubt, jetzt eher am oberen Ende vielleicht dieses Bandes zu sein, was man mitbringt an Fähigkeiten, an Erfahrungen. Und da, ja, dann verhandeln. Der springende Punkt ist, man muss gut vorbereitet sein.
Ja, das heißt auch Argumente schon zurechtlegen.
Absolut. Die Gehaltsfrage kommt, das weiß jeder. Mhm. Und es ist immer überraschend, wie wenig sich dann trotzdem darauf vorbereiten, weil es einfach unangenehm ist, weil es unsicher ist, weil man nicht weiß, weil man sich nicht ins Out schießen möchte.
Ja.
Mit einer zu hohen Forderung auf der anderen Seite ärgert man sich, wenn man natürlich zu wenig verlangt.
Absolut.
Das ist der Klassiker. Aber das geht jedem so. Mhm. Da ist man nicht allein auf der Welt damit, das geht jedem so. Mhm. Darum ist die Vorbereitung einfach das Wichtige. Und das Überlegen wirklich guter Argumente, aber Argumente, die aus Sicht des Arbeitgebers auch relevant sind. Also
das ist ein guter
zu argumentieren,
Punkt.
Dass man eine Familie hat und die Kinder so viel Geld kosten, das ist für den Arbeitgeber nicht relevant. Mhm. Der Arbeitgeber zahlt für meine Leistung, die ich bringe, für das Wissen, das ich einbringe. Und ob ich viel Geld für mein teures Hobby brauche oder für die Familie, das ist für den Arbeitgeber nicht relevant. Also ich habe solche Argumente schon ganz, ganz oft gehört.
Das glaubt man gar nicht.
Ärgert man sich dann eher als Arbeitgeber, wo man sich denkt, ich bin ja nicht da, um
das
deine
Hobby
Familie
zu
zahlen, ein Hobby zu finanzieren, sondern da geht es um die Leistung.
Wie du es vorher schon gesagt hast. Also das heißt, man könnte sich Argumente zurechtlegen, was man schon für Erfolge vielleicht bei anderen, in anderen Jobs gefeiert hat, wo man sich besonders auszeichnet.
Genau. Ja, man könnte zum Beispiel als junger Absolvent überlegen, was habe ich schon alles gemacht, was haben meine Kollegen gemacht. Also, wenn man frisch nach der Uni auf den Jobmarkt geht, sind ja die Lebensläufe sehr oft recht vergleichbar. Aber wenn ich mehr Praktika gemacht habe, mehr Berufserfahrung oder auch durch privates Engagement mir zusätzliches Wissen angeeignet habe, dann ist das der Punkt, wo ich das quasi bewerten kann und sagen kann, ich glaube, ich sollte diesen und jenen Betrag verdienen, weil ich das und das besonders gut kann und mitbringen, schon Erfahrung habe. Mhm. Das ist das Argument.
Also nur Mut.
Ja, sozusagen. Ja, aber nicht Vermessenheit natürlich. Also man soll schon am Boden bleiben. Aber darum gibt es ja zum Beispiel auch das Career Center, wo man sich einmal beraten lassen kann. Wir bieten zum Beispiel ja auch Verhandlungstrainings an oder Trainings für Gehaltsgespräche und Verhandlungen, wenn man sich da ganz unsicher ist. Wir bieten auch Workshops zu dem Thema an, wo man einfach ein bisschen mehr Gewissheit bekommt. Ja. Beziehungsweise begleitet wird in den Überlegungen, wie man jetzt auf dieses Thema in einem Bewerbungsgespräch zugeht.
Ein anderes Thema, was wir vorher schon angesprochen haben, das ist das Gehalt in Stellenanzeigen, das in Österreich verpflichtend ist. Das ist auf der einen Seite ja eine ganz tolle Orientierung. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, ob das nicht auch manchmal ein bisschen einschränkt, insofern, dass man, wie weit kann man denn da drüber gehen? Also ist das jetzt wirklich dieses Gehalt und ist man dann total vermessen, wenn man doch einen deutlich höheren Betrag nennen möchte? Ja. Oder gibt es hier da Verhandlungsspielraum? Wie schätzt du das ein?
Da kann man auch nicht generalisieren. Manche Unternehmen zahlen wahrscheinlich genau das, was drinnen steht. Mhm. Bei anderen gibt es wiederum Spielräume. Also das fordert Feingefühl, würde ich einmal sagen. Oder man kann ja durchaus auch nachfragen, ob Überzahlungen, meistens steht ja eh dabei, Überzahlungen möglich. Und wenn dann in dem Inserat dabei steht, wir überzahlen gerne oder Überzahlung je nach Erfahrung möglich, dann kann man da schon herauslesen, dass es nicht bei dem Mindestgehalt bleibt, sondern dass mehr Spielraum da ist.
Ah, das ist aber ein guter Punkt. Das heißt, das ist schon so ein kleines Indiz dafür, dass es auch okay ist, genau, unter Anführungszeichen, genau, ja, oder dass es Möglichkeiten gibt, nach oben zu verhandeln. Die nächste Frage, das ist nämlich auch, wir haben vorher schon geredet, die Gehaltsfrage kommt.
Ja.
Sie kommt, ja. Die Frage ist für mich, weil ich war auch in Bewerbungsprozessen schon, wo sie für mich gefühlt extrem spät gekommen ist, nämlich erst in einer späteren Runde oder vielleicht nach einem Assessment Center, wie auch immer, vielleicht dann auch gleichzeitig erst mit einem Angebot sogar. Mhm. Und ich habe mich dann immer gefragt, soll ich es thematisieren? Und jetzt möchte ich diese Frage gerne an dich weitergeben. Wer thematisiert das Gehalt und vor allem wann?
Ja, gute Frage. Gute Frage. Ja, also da gibt es auch wiederum von bis. Es gibt zu dem Thema keine goldene Regel oder kein richtig oder falsch. Es kann eben, wenn man sich wo bewirbt, passieren, dass man gleich mal angerufen wird und einmal gefragt wird, wo liegen denn Ihre Gehaltsvorstellungen? Das kann besonders dann sein, wenn zum Beispiel in Stelleninseraten schon gefragt wird nach dir oder gebeten wird um die Gehaltsvorstellungen. Wenn man es dann nicht reinschreibt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass man dann einmal einen Anruf kriegt und dann, ohne sich vorgestellt zu haben, gleich einmal über das Geld reden muss oder einfach nur einen Rahmen nennt. Und auch darauf sollte man vorbereitet sein. Also bitte schon rechtzeitig nachdenken darüber, wie viel man für einen Job verdienen möchte. Wenn man dann schon, wenn das nicht passiert, wenn man zum ersten Interviewgespräch kommt, wird das auch oft noch nicht thematisiert, aber vielleicht dann in der zweiten Runde, wo es dann schon konkreter wird, sagen wir es einmal so. Viele empfinden es angenehmer, wenn sie darauf warten, bis das Unternehmen dieses Thema anspricht. Ich würde sagen, in der zweiten Runde kann man es auch schon als Bewerber, wenn vom Unternehmen nichts kommt, einmal thematisieren, wie der Job überhaupt eingestuft ist. Aber richtig, ja, ich würd mir diese Frage schon gut vorbereiten, damit es dann nicht plump wirkt.
Ja, aber so wie du es gerade formuliert hast, wie der Job eingestuft wird, ist es vielleicht eh sehr elegant, weil natürlich das Gehalt für uns alle oder für alle Bewerberinnen natürlich ein entscheidendes Kriterium auch ist, ja. Und dass man dann auch den Mut findet, falls es dann wie am Ende der zweiten Runde dann doch vielleicht selber auch mal die Initiative zu ergreifen.
Genau.
Vielleicht jetzt abschließend würde ich gerne nochmal auf deine Top-Tipps eingehen für die, diese Gehaltsfrage, inklusive vielleicht auch noch, dass du ein bisschen da uns einen Anstoß gibst, wie hoch man dann pokern kann.
Naja. Pokern ist da vielleicht eh das falsche Wort. Ja. Es soll ja begründete Vorstellungen sein, die man übermittelt. Also der erste Punkt ist mal vorbereiten. Die Frage kommt, da fährt die Eisenbahn drüber, genauso wie die Frage in einem Bewerbungsgespräch nach der Motivation kommt, kommt auch die Gehaltsfrage. Also das ist berechenbar, darum kann man sich darauf vorbereiten. Und wenn man erst im Gespräch drüber nachdenken muss, ist es einfach zu spät, würde ich einmal sagen. Also der erste wichtige Tipp ist vorbereiten. Wenn man ein Angebot bekommt, würde ich den Tipp noch einmal geben, nachzufragen, was denn in dieses Gehalt alles reinfällt. Das heißt, ob zum Beispiel Überstunden extra bezahlt werden, ob das ein All-In-Gehalt ist, ob das für 40 Stunden ist, damit man hier auch einmal für sich selbst beurteilen kann, wie viel das Gehalt denn wert ist, wenn man es auf Stundenbasis vergleicht. Und ein wichtiger Tipp, man muss da nichts überstürzen. Man muss nicht gleich sagen, ja, das Gehalt passt oder nein, das Gehalt passt nicht. Ich würd einfach mal in Ruhe überlegen, die Zahl, die genannt wurde, zu Hause noch einmal drüber nachdenken, überlegen, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, was brauche ich denn überhaupt netto, um mein Leben zu finanzieren? Geht sich das aus? Mhm. Das kann ich zu Hause dann privat überlegen und dann entweder in weitere Verhandlungen gehen mit dem Unternehmen oder zusagen.
Also weitere Verhandlungen sind dann möglich, glaubst du? Wenn man also, oder aus deiner Erfahrung, wenn du ein Angebot bekommen hast, dass man dann nachher nochmal sagt, also dieses Angebot passt für mich nicht?
Ja. Warum nicht? Also warum nicht, will ich mal sagen, es ist eine Verhandlung, wie viele andere Verhandlungen sind, immer wiederum mit dem Deckel oben nicht vermessen zu sein, sagen wir es mal so, weil wenn das völlig übertrieben ist, dann fragt sich wahrscheinlich der künftige Arbeitgeber auch, ob da jemand wirklich gut überlegt hat und seriös vorgeht oder einfach nur pokert und das ein Spiel sein soll.
Also das Doppelte wird dann nicht.
Nein. Das ist vielleicht überhaupt bei den Einstiegsgehältern, so beim ersten Gehalt, frisch nach dem Studium, wird der Verhandlungsspielraum sicher viel, viel, viel geringer sein, wenn der überhaupt da ist, als dann bei einer späteren Position, die man mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung annimmt, weil dann natürlich das Set an Erfahrungen schon ein ganz anderes ist.
Absolut, ja, weil gleich nach dem Studium sind die Lebensläufe ja doch noch relativ ähnlich. Ja. Ja, ich danke dir vielmals. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde oder ich glaube eine halbe Stunde darüber geredet. Wir könnten wahrscheinlich noch einmal das Doppelte füllen. Ja. Aber wie du es vorher schon gesagt hast, wahrscheinlich macht es durchaus Sinn, auch in individuelle Gespräche zu gehen. Wir bieten da ja sehr, sehr viele Trainings an. Gerade heute, wir haben ja das Format Career Academy und parallel zu unserem Podcast läuft ein Training zu der Gehaltsfrage.
Diese Trainings sind immer gut gebucht.
Ja, natürlich.
Das heißt, merkt man, das ist für viele ein spannendes Thema.
Ist es auch. Ja. Also deshalb nochmal ganz herzlich die Einladung, zu uns ins Career Center zu kommen und dann hier in individuelle Gespräche zu gehen, weil es eben so eine Bandbreite gibt, was man antworten kann und wie man sich vorbereiten kann.
Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte gerne ins Career Center kommen und weitere Fragen stellen und vertiefen und alles Gute für die nächste Gehaltsverhandlung.
Alles Gute, danke, dass du da warst.
Danke.